ihr hier gewesen seid, ich möchte euch eine lustige Geschichte aus meinem Leben erzählen und ich kann sie mit Fotos beweisen, falls ihr mir nicht glauben wollt. Und zwar ist das folgende Geschichte: Ich war 2005, da war ich 23 Jahre alt, mit einem Freund von mir im Urlaub in St. Peter-Ording. Wir haben Campingurlaub in SPO gemacht und ein bisschen die Nordsee genossen. Und wir haben herausgefunden, dass in der Nähe von St. Peter-Ording ein berühmter Leuchtturm steht. Nämlich der Leuchtturm in Westerhamer Sand. Das ist der Leuchtturm, den ihr da sehen könnt und den ihr vielleicht aus einer bekannten Bierwerbung kennt. Ja? Dieser Leuchtturm mit den zwei Häuschen dran, sehr schön da oben nordfließend. So, mein Freund Benjamin und ich sind also dahin und wir wollten da den Leuchtturm angucken und uns da an den Strand setzen. Und das Foto haben wir gemacht, als wir in den Deich kamen. Wir haben also unser Auto geparkt hinterm Deich, sind den Deich hochgegangen und dachten, da steht jetzt der Leuchtturm. Aber dann haben wir gesehen, boah, der ist ja noch total weit weg, der Leuchtturm. Der muss ja noch ewig laufen. Und der normale, befestigte Touristenweg zum Leuchtturm, den kann man da gar nicht richtig erkennen. Da muss man ein ganzes Stück rechts den Deich entlang und dann ganz hinten rum so einen ganz langen Weg gehen. Und wir dachten uns, als wir da standen und dieses Foto machten, dachten wir uns, das kann ja nicht sein. Muss doch ein schnellerer Weg sein, diesen Leuchtturm nehmen, als so diesen befestigten Weg außenrum. Man kann doch vielleicht auch direkt geradeaus durch diesen Turm. Und das waren so diese Salzwiesen und dazwischen diese Priele. Ihr kennt das vielleicht, ja? Also eher unwegsam, aber wir sahen vom Deich aus, dass über die Priele immer wieder so kleine Brücken gehen. Wir dachten uns, ey, wer hat doch gedacht, wir laufen jetzt los und dann laufen wir über die Brücken immer Richtung Leuchtturm hin. Wir kamen uns unheimlich schlau vor, im Gegensatz zu allen Touristen, die den ganzen Weg auf sich nehmen. Wir gehen direkt so, wir kennen uns aus, wir wissen Bescheid, das sind doch Brücken. Und dann liefen wir also los und wir kamen an die erste Brücke und die sah so aus. Ja. Und dann dachte ich schon so, ups, ja, die sah aber vom Geist aus besser aus, die Brücke. Aber dann haben wir gesagt, komm, wir sind jetzt das ganze Stück gelaufen, wir schaffen das und sind so, ich sag mal, mit einem Vieren über diese Brücke geklettert, dass wir auf die andere Seite kommen, haben es beide geschafft, sind trocken rübergekommen mit all unserem Kram, den wir dabei hatten, sind völlig ermutigt weitergegangen und kamen zur zweiten Brücke und die sah so aus. Ja. Und das ging nicht mal mit viel Anlauf. Und dann standen wir da und wir waren dabei zu scheitern, ehrlich gesagt. Und wir dachten, wir wollen zum Turm und das ist der Weg zum Turm, aber es geht nicht. Das schaffen wir nicht, da kommen wir einfach nicht rüber. Aber wir wollten natürlich auch nicht jetzt uns die Blöße geben, umkehren, über die erste Brücke klettern, wieder zurück zum Deich, über den Touristenweg zum Turm, sondern wir dachten, wir kürzen dann, okay, wir haben es verstanden, wir kommen nicht durch, wir kürzen ab, jetzt über die Wiese zum Touristenweg. Und da kamen wir dann an diese Stelle. Ja, das kann man schlecht erkennen, aber das war ein trockener Priel. War wahrscheinlich gerade Ebbe oder so. Aber trocken ist das falsche Wort für das Ding. Sondern es war knietiefer Morast. Ja? Und wir dachten uns, okay, hinten am Horizont kann man den Touristenweg sehen. Und wir dachten uns, ah komm, das muss doch möglich sein, da rüberzukommen. Und dachten uns, entweder wir versinken da drin und werden jetzt für immer Moorleichen, oder wir schaffen es irgendwie. Und dachten uns, je schneller wir da rumrennen, desto besser geht das auch. Das ist so die gleiche Theorie, wie wenn du denkst, dass du, wenn du im Regen rennst, dass du dann weniger nass wirst, weil die Tropfen an dir vorbeifliegen oder so. Aber wir dachten, komm, das machen wir. Und ich lief voran und wir gingen hinterher. Und wir rannten so schnell wir konnten und diesen Frieden geschafft, bis so gerade ans Ufer zog mich hoch und war ganz schön dreckig, aber hat es geschafft. Und hinter mir kam Benjamin aus dem Morast gestapft. Und ich hatte meine Schuhe gut zugeschnürt. Benjamin nicht. Und das nächste Bild zeigt jetzt, wenn man genau hinguckt, da sind seine Schuhe. Seine Schuhe haben es nicht geschafft. Wir haben sie dann da fertig verabschiedet und beerdigt und viel, weil wir uns dachten, nee, also wir gehen um gar keinen Fall zurück und holen die. Wir wollen hier lebend rauskommen aus der Nummer. Und mussten seine Schuhe opfern, aber wir haben es dann geschafft und das Beweisfoto nochmal zum Schluss, ich vor dem Leuchtturm, also wir haben es am Ende irgendwie geschafft auf unseren verrückten Wegen, wären wir von vornherein den Weg gegangen, wäre das alles nicht passiert, aber ich hätte euch auch heute keine tolle Geschichte erzählen können. Das muss man also immer auf eine Ordnung machen. Ja. Wir haben ein Abenteuer erlebt, wo andere Leute nur einen Durchgang gesehen haben, und das ist doch auch schön. Und ihr lacht jetzt vielleicht, Flo, nicht über meine Dummheit, und ehrlich gesagt, ihr lacht zu Recht, weil das war natürlich eine schön dumme Aktion, wir kamen ziemlich schlau vor dabei. Aber ganz ehrlich, so geht es uns doch irgendwie immer wieder im Leben, finde ich. Ja? Mir geht es zumindest immer so wieder im Leben. Westafrika Sand, dieser Leuchtturm ist für mich zu einem Bild fürs Leben geworden. Ja, weil wir im Leben auch vor Herausforderungen stehen und uns Ziele setzen. Manche Leute machen das sehr konkret und setzen sich Ziele, manche eher unkonkret. Ja, wir wollen glücklich sein, wir wollen in einem Job sein, der uns gefällt, wir wollen in gesunden Beziehungen leben, wir wollen eine gute Familie haben. All solche Dinge, die sind vielleicht nicht so konkret formuliert, aber wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. So wie wir diesen Leuchtturm erreichen wollen. Und wir haben heute diese Einschulung gefeiert für die Kinder gesegnet, die jetzt vor Zielen und Herausforderungen stehen. Das Ziel in der Schule ist natürlich, gut durch die Schule zu kommen und am besten einen Schulabschluss zu machen. Und irgendwie diese Zeit, dass diese Zeit gut wird. Und dass dieses Ziel haben wir auch, wenn wir eine Ausbildung anfangen, wenn wir mit einer Arbeit anfangen, wenn wir eine Beziehung beginnen oder vielleicht auch beenden, wenn wir Familie gründen und wenn wir in Familienkonflikt bestehen, wenn wir mit Krankheit konfrontiert sind und so weiter. Wir haben ein Ziel am Horizont, das wollen wir erreichen. Und in der Regel ist es so, dass wir losgehen und uns am Anfang oft für schlau halten, weil wir denken, wir haben den richtigen Weg und wir wissen, wie man da hinkommt. Und manchmal gehen wir vielleicht die Wege, die alle gehen, aber oft gehen wir halt gehen, weil wir sagen, das ist mein Weg und ich gehe jetzt meinen Weg zielgerichtet los. Und dann passiert es, dass wir an Ufer kommen, wo Brücken sind, die marode geworden sind und wir nicht genau wissen, wo wir das tragen. Und vielleicht kommen wir sogar an Ufer, wo wir chancenlos sind, darüber zu kommen. Es geht einfach nicht. Hoffnungslos. Wir geraten in Verirrung und in Gefahr. Und auch deswegen segnen wir übrigens Einschulungskinder und segnen Menschen, die neu anfangen, weil die Wege, die wir gehen, auch gefahren werden. Es ist nicht immer alles locker, leicht und für uns asphaltiert. Manchmal ist es auch Morast und Schmutz und nass und unwirklich. Und jetzt habe ich gefragt, was brauchen wir da eigentlich? Was brauchen wir vielleicht von Gott? Also was hätten Benjamin und ich, als wir auf den Deich standen, gebraucht, bevor wir losgegangen sind? Wir hätten jemanden gebraucht, der sich auskennt und sagt, Jungs, lasst es. Ja. Geht den Weg, den alle gehen, der ist da extra gemacht worden, deswegen, weil es da nicht geht. Wir hätten jemanden gebrauchen können, der sich auskennt und uns Rat gibt, aber wir waren 23, die Welt war uns zu klein und wir dachten uns, ein Rat von irgendwem, wir gehen selber los. Also ich bin mir nicht sicher, ob es geholfen hätte, wenn am Deich jemand gesagt hätte, ich sehe, wo ihr hinguckt und Jungs, lasst es sein. Vielleicht hätte ich dann extra gesagt, wir zeigen, wie es uns können. Und für mich ist das aufs Leben übertragen, ist das der Typ, der auf dem Deich steht und sagt, lass es sein, geh doch diesen Weg, der ist gut für dich, ist das Gesetz Gottes, das, was die Bibel Gesetz Gottes nennt. Nämlich Gottes Vorstellung davon, zu ihm kommen können, wie das gelingen kann. Das ist aufgeschrieben im Gesetz Gottes. Und das ist schön und gut, wenn man auf dem Deich steht und sich überlegt, welchen Weg gehe ich. Da kann man sich dafür entscheiden oder nicht. Aber wenn du über die erste Woche in der Brücke gegangen bist und wenn du bis zu den Knien am Mast stehst in irgendeinem Priel oder wenn du an einer Brücke stehst, die völlig unüberwindbar ist, dann hilft dir das nicht weiter. Denn wir wissen das alle, dann hilft es nicht weiter, wenn jemand kommt und sagt, ich hab doch von vornherein gesagt, geh den Weg. Da stand doch ein Schild, kannst du nicht lesen. Das hilft dann ja in diesem Moment nicht. Niemandem hilft das, wenn jemand sagt, du hättest ja nicht den Weg gehen können. Wir brauchen mittendrin jemanden, der uns hilft in der Situation, in der wir gerade sind und uns hilft, auf einen guten Weg zurückzukommen. Und das ist übertragen aufs Leben für mich, Jesus. Und das Spannende ist, dass Jesus in der Bergpredigt, um die wir uns jetzt ein bisschen drehen, Folgendes sagt in Matthäus 5, Vers 17. Da sagt er, denkt nicht, ich wäre gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Und das ist das, was es für mich so verkörpert. Deswegen ist mir diese Geschichte von Westerhever Sand so wichtig. Jesus ist der Freund, der dir unter die Arme greift, wenn du im Morast stehst und nicht weiter weißt. Er stellt sich nicht hin und sagt, du hättest den richtigen Weg kennen können. Und jetzt stehst du da, tja, selbst verschuldet, blöd gelaufen. Musst du zurücklaufen oder musst du nur ein bisschen Gefahr geben, musst du selber wissen. Jesus ist nicht der, der gehässig da steht und sagt, ich hab's doch gewusst. Sondern Jesus sagt, das Gesetz, das ist immer noch richtig. Aber du hast das Gesetz nicht erfüllt. Du hast es nicht erfüllen können oder vielleicht wolltest du es nicht erfüllen. Und das ist schön dumm, wenn du es nicht willst. Aber vielleicht konntest du es auch einfach nicht. Und darum, sagt Jesus zu uns, darum erfülle ich es jetzt. Es kann sein, dass du es nicht erfüllen kannst, dass du chancenlos bist, deshalb erfülle ich es. Das ist das, was Jesus uns sagt. Hast du auch was dazu zu sagen oder wolltest du? Ach, dann plötzlich. Die Bergpredigt, wenn ihr sie mal liest, also ich lade euch ein, zu lesen. 7 Sonntage lang kümmern wir uns hier gerade um die Bergpredigt. Lest doch mal Matthäus 5. Lest es ehrlich durch, schaut in die Augen und sagt mir, dass ihr das schaffen könnt, was Jesus da für uns fordert. Die Bergpredigt ist für mich sowas wie die zweite Brücke im Westerhever Sand. Unüberwindbar, chancenlos, das kann ich nicht. Das kann ich nicht hinkriegen, ich kann mich bemühen. Ich kann das zu meinem Wert machen, aber ich kann das nicht schaffen. Ich bin chancenlos. Und deswegen ist es so, so gut, dass Jesus uns sagt, ich erfülle das und ich nehme dich an die Hand und ich gehe mit dir. Und das heißt nicht, dass es egal ist, wo du hergehst. Es heißt, dass da, wo du angekommen bist, da warte ich auf dich und da helfe ich dir weiter. Ich kann das Gesetz nicht erfüllen, aber ich darf mich an Jesus dranhängen. Er kennt den Weg und er hat alles erfüllt. Also vertraue auf Jesus, dann magst du vielleicht immer noch deine Schuhe verlieren im Morast. Das mag sein. So als eine Art Erinnerung daran, nächstes Mal vielleicht den befestigten Weg zu nehmen. Vielleicht verlierst du deine Turnschuhe im Morast, aber du kommst am Leuchtturm ab. Und das ist das, worauf es ankommt. Amen.